Ja, der Werner hat mich schon vorgestellt. Ich komme aus Traunstein. Nur mal kurz, was hier in Traunstein passiert, wie das Leben da ausschaut. Wir bereiten uns gerade wieder auf ProChrist vor. Das ist euch ja nicht unbekannt. Wir machen das diesmal mit der katholischen Kirche zusammen. Es ist ja, ganz neu und wir haben dafür gebetet, dass was zustande kommt. Wir haben überhaupt eine gute Beziehung zu den katholischen Kirchen und auch zu den evangelischen. Das ist immer recht schwankend bei denen. Die machen diesmal nicht mit. Aber wir beten trotzdem für sie und wir wollen uns da nicht überheben über sie und wollen ihnen auch dienen. Okay? Und wir, na gut, ja, er hat gesagt, ich bin schon lange im Ruhestand, habe viel Zeit und bin natürlich recht in die Gemeinde mit so manchen Diensten eingebunden. Ich muss natürlich schauen, dass ich mal mehr Zeit und Freiheit habe, weil ich mich da zu viel vereinnahmen lasse. Und das ist ja auch nicht richtig. Ich bin unter anderem beschäftigt da mit einem Frauenhauskreis. Ich bin da mal eingeladen worden und seitdem komme ich nicht mehr los davon. Die hören recht auf mich. Ist ja auch nicht so alltäglich, dass die Frauen hören, oder? auf jeden Fall macht es Spaß und sie kommen voran, wirklich. Und ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Und wir haben in Traunstein auch eine Royal Ranger Arbeit begonnen und haben letzte Woche die Anerkennung bekommen. Und wir haben jetzt eine Nummer bekommen sogar und so. Und da bin ich auch noch dabei. Wahrscheinlich bin ich der älteste Ranger in ganz Süddeutschland oder sowas. Aber es macht mir Spaß, und da mitzuhelfen. Und wir haben sehr viele Kinder. 2/3 der Kinder, die kommen irgendwo her, sind nicht in der Gemeinde. Und das ist eine recht tolle Sache, wie die Jesus annehmen. Und auch die Eltern, wie sie auf einmal neugierig werden, was da los ist und warum eigentlich Jesus. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, zu evangelisieren und die Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja. Und jetzt, wir hatten ja so einen Jugendreferenten bei uns, also oder / Jugendpastor, der hat jetzt zu Ende Dezember aufgehört und wir bekommen jetzt im Sommer einen neuen. Und wir sind ganz gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber wir können dafür beten, weil das noch ein bisschen unklar ist, aber wir legen es einfach Gott hin und Gott wird schon machen. Wir sind einfach offen dafür. Ja, das heutige Thema. Ihr habt ja gerade so eine Reihe, die ihr durchmacht mit Jüngerschaft, Evangelisation. Und mein Thema ist heute mit dem Titel Die Macht eines geisterfüllten Lebens. Die Macht eines geisterfüllten Lebens. Also vor Jahren, da sind wir bei sowas den Nackenhaare aufgestanden, wenn ich sowas gehört habe, eines geisterfüllten Lebens. Ich gehe ja schon in die Kirche und ich gehe in den Hauskreis vielleicht einmal in der Woche und lese ab und zu in der Bibel, das sollte doch reichen, oder? Was soll ich denn noch machen? Und das war früher immer ein Riesenthema in unserer Gemeinde, wenn jemand gesagt hat, Geist erfüllt. Und alle sagten, ja, was denn noch? Also, was will der denn überhaupt? Okay. Aber wenn man es genauer anschaut, da steht was vom Geist, vom Heiligen Geist drin und Fülle. Fülle steht da drin. Okay. Und ich muss immer daran denken, an unseren Frauenhauskreis, da sind 2 dabei, die sind über 80 oder drüber raus. Okay. Und die sitzen immer da und sagen, ja mei, was soll ich jetzt noch da? Oder brauche ich das noch? Okay. Und ich sage immer, ja, wenn Gott euch am Leben erhält und wenn Gott euch hierher führt, habt ihr einen Auftrag. Sonst lässt ihr euch ja gar nicht leben. Ihr habt einen Auftrag und er stellt euch den Heiligen Geist zur Verfügung. Ihr braucht nur nehmen, ihr braucht nur bitten. Und dann bekommt ihr die Kraft und ihr könnt euren Teil der Aufgabe übernehmen. Mit Power, mit Kraft. Und Gott macht es ja nicht umsonst. Also, es ist nicht so ohne, wenn man sich das mal vor Augen führt, was heißt es eigentlich für mich? Und ich möchte euch ermutigen, wir lesen jetzt einige Stellen, aber ich möchte euch ermutigen, darauf hinzusteuern. Was will Gott von mir? Was soll ich noch bringen? Was soll ich in der Gemeinde bringen? In meinem Umfeld, in der Familie? Was soll ich als Mann bringen? Die Männer sind, jetzt sind mehr Männer da, weil die Frauen weg sind. Aber was soll ich als Mann in meiner Familie bringen? Was habe ich für Aufgaben als Vater? Was habe ich für Aufgaben als Ehemann? Da kommt einiges auf euch zu. Aber Der Geist Gottes, er kennt euch genau und er weiß genau, wie er euch anpacken soll und wie er euch führen und leiten lassen lässt. Ja, und ihr werdet staunen, was passiert, wenn ihr diesen Weg geht, wenn ihr mit dem Heiligen Geist rechnet. Ich möchte euch nur ermutigen. Aber gehen wir mal durch diesen Text durch, sodass wir das ein bisschen aufbauen. Wir lesen in Markus 16, die Verse 15 und 16. Und da steht, also Jesus, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Also eine klare Ansage von Jesus, was passiert, wenn. Und lesen wir weiter in der Apostelgeschichte 8, die Verse 5 und die Verse 12. Da sehen wir, wie dieser Befehl ausgeführt wurde, hinauszugehen in die Welt. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Also hier wurde der Missionsbefehl umgesetzt. Erst haben sie den Leuten gepredigt, die haben zugehört, waren betroffen, haben es angenommen und da passiert natürlich einiges. Also sie sind umgekehrt, sie haben erkannt, sie sind auf dem falschen Weg. Einige sagen, oh, da muss ich mich ändern und so weiter und so fort. Und das kommt ja so nach und nach, das kommt ja nicht auf einmal. Bei manchen kommt es gleich auf ein Paket, wo alles kommt, aber in der Regel, dass es so nach und nach kommt. Und man, oh, da ist ja noch was und so. Und so nach und nach werde ich mich ändern, wenn mich der Heilige Geist berührt. Und sie waren gehorsam und ließen sich taufen, so wie Jesus das gesagt hat. Man kann also sagen, diese Menschen, wenn sie Jesus angenommen haben als ihren Herrn und Heiland, sind sie gerettet. Sie sind gerecht vor Gott, heißt es immer. Sie haben das Recht auf einen Platz im Himmel. Ohne Zweifel. Wenn jemand Jesus angenommen hat als seinen Herrn, ist er gerettet. Da braucht man nicht viel rumtun. Wenn wir noch andere Bibelstellen lesen, kommen wir auf diesen bemerkenswerten Satz und fragen, aber hatten sie auch die Taufe mit dem Heiligen Geist? Also jetzt kommt der Satz oder die Frage, die mir immer früher viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Was noch? Ist ehrlich so, das war vor, ich bin erst mit 30 gläubig geworden und ich war da schon unheimlich schlau und was brauche ich denn noch, außer na gut. Und man denkt einfach viel nach, und denkt, ja was noch und das brauche ich und so. Ich bin ja schon gestandener Mann, was brauche ich denn noch für mein Leben? Und bis ich das erkannt habe, dass alles nur Schall und Rauch ist, was ich da bis jetzt fabriziert habe, aber mit dem Heiligen Geist ist es anders, es ist ein anderes Leben, es ist ein neues Leben eigentlich. Gell? Und wir reden hier von der Fülle, vom Heiligen Geist. Wir lesen in der Bibel, dass Johannes mit Wasser taufte, aber dass nur Jesus Christus mit dem Heiligen Geist taufen konnte. Gemäß der Schrift glaubten die Menschen, wurden errettet, im Wasser getauft, aber sie hatten nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Also, sie haben das Zeugnis gehört, Jesus angenommen und haben ein neues Leben bekommen und waren gerecht vor Gott. Sie haben einen Anspruch auf einen Platz im Himmel. Aber wie ist es jetzt mit dem Heiligen Geist? Wir lesen mal in Apostelgeschichte 8, ab Vers 14 bis 16. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Aus diesem Abschnitt können wir sehen, dass nur weil jemand zum Glauben gekommen, getauft und errettet worden ist, dies nicht gleichzeitig bedeutet, dass er die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen hatte. Wir lesen auch in Johannes 20, Vers 22, sehen wir, wie der Heilige Geist ins Leben kam und sie erneuert, aber erst am Pfingsttag, also viel später erst, wurden sie mit dem Heiligen Geist getauft. Die Stelle kennen wir alles in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist kommt. Da steht zum Beispiel im Johannes 22, und als er das gesagt hatte, als Jesus, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Sie haben dann praktisch erkannt, was los ist. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, der lebendig macht, machend bei der Errettung in einen Gläubigen kommt, und der Taufe mit dem Heiligen Geist, wenn er bevollmächtigend auf einen Gläubigen kommt. Letzteres ist ein Eintauchen eines Gläubigen in den Heiligen Geist, der ihn bevollmächtigt. Wenn jemand errettet worden ist, heißt das noch nicht, dass er auch mit dem Heiligen Geist getauft worden ist und dass er die Kraft bekommt, das lesen wir auch später, dass er die Kraft bekommt, zu wirken und sein Leben entsprechend zu gestalten. Und als Paulus in Ephesus war, lesen wir in Apostelgeschichte 19, die 1 und 2, das sind jetzt ein bisschen viele Verse. Es geschah aber, dass Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Darauf sagt Paulus, wenn ihr nicht mit dem Heiligen Geist getauft wurdet, als ihr gläubig geworden seid, womit wurdet ihr dann getauft? Sie antworteten, wir wurden getauft mit der Taufe des Johannes. Aber Paulus sprach, so lesen wir es im Kapitel, also Apostelgeschichte 19, Vers 4, da sprach Paulus, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollen, der nach ihm komme, das ist Jesus. Und Johannes hat für Umkehr gebetet, also getauft, und dass die Menschen ein neues Leben beginnen mit Jesus und an ihn glauben wollen und ein christliches Leben beginnen. Und dann lesen wir weiter in Vers 6 und 7, heißt es, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt 12 Männer. Also der Paulus ging hin, hat ihnen die Hände aufgelegt, für sie gebetet und sie sprachen in Zungen. Und verschiedene Sprachen steht hier. Und wir müssen auch beachten, was da vorausgeht. Das geht nicht einfach so, weil früher war, da ist viel Komisches gemacht worden. Man kann den Heiligen Geist nicht verwalten oder gebrauchen zu meinen Zwecken oder irgendwie reglementieren. Das geht nicht. Den Heiligen Geist, das sage ich noch später, den kann man nicht fassen. Das ist nicht möglich. Aber genauso, wenn hier steht, und sie redeten in Sprachen und weissagten, als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat. Wenn jemand in Zungen spricht, was macht er da? Was tut er da? Er spricht zu Gott, und zwar in Geheimnissen. Also wenn jemand in Zungen spricht, dann verstehe ich ihn gar nicht. Außer ist jemand da, der die Gabe hat, das auszulegen. Aber ich verstehe ihn nicht. Und es betet sein Geist. Er benutzt zwar die Stimme des Menschen, aber sein Geist spricht dadurch und preist Gott mit seinem Geist. Also wir sollen da auch nicht nervös werden, wenn jemand so in Zungen spricht. Und ich habe mich selber auch schon erwischt, wenn ich unterwegs war, und früher war meine Frau, wir sind immer zusammen spazieren gegangen, und auf einmal sagte, was machst du denn da, was sprichst du denn da? Sag ich, ich sag doch noch nichts. Doch, du hast, also oft reden wir in Zungen und merken es gar nicht richtig. Das kann alles passieren. Also es ist ein breites Spektrum. Wir können das nicht sagen, so muss es ausschauen und so wird es ausschauen und so wird es ausschauen. Das kann man nicht machen. Also es gibt ein breites Spektrum, wie das passiert. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber wenn ihr den Heiligen Geist um bittet, dann wird er euch die Gabe geben und es wird sich so auswirken. Aber wir brauchen da nicht nervös werden dabei. Also der Heilige Geist ist kein Bösewicht, er hat nur Gutes im Sinn mit uns. Lesen wir weiter. Obwohl diese Leute Jünger waren, die an den kommenden Messias glaubten, waren sie nicht mit dem Heiligen Geist getauft worden. Jemand kann wiedergeboren und im Wasser getauft und dennoch nicht in den Heiligen Geist getauft worden sein. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine getrennte und gesonderte Erfahrung nach der Bekehrung. Obwohl ich jemanden in Wasser taufen kann, kann ich ihn nicht in den Heiligen Geist taufen. Das kann nur Jesus tun. Wenn du Jesus noch nie gebeten hast, dich mit dem Heiligen Geist zu taufen, warum bittest du ihn nicht? Jetzt zum Beispiel. Also es ist jeden, also ich kann das nicht für irgendwen machen, gell, dass er sagt, ja, kommt mal her, ich werde es mal schnell erledigen. Das haut nicht hin. Gell. Also es muss jeder dazu bereit sein. Gell. Ich kann nicht einfach in dich hineindringen, das geht nicht. Aber ich kann für dich beten. So wie wir es ja gelesen haben, dass der Apostel, der Paulus, der geht hin und betet für sie und legt die Hände auf. Und das Händeauflegen ist auch was Besonderes. Wenn wir in der Bibel lesen, schaut mal in der Konkordanz, was es mit Hände zu tun hat. Da ist eine ganze Seite davon da. Es ist nicht ohne, wenn man jemanden die Hände auflegt. Und das soll man auch nicht zu schnell tun. So steht es in der Bibel. Es wird gewarnt davor, dass wir nicht zu schnell tun, weil wir ja die Leute oft nicht kennen, was passiert. Also wenn ich die Hände auflege, als Vater zum Beispiel, wenn ich meinem Kind die Hände auflege und ihn segne, Es hat mehr Kraft, gell? Wenn man dann Situationen mal anschaut, was mit den Kindern passiert, die gehen gestärkt davon. Müsst ihr das mal probieren, nehmt eure Kinder oder Enkelkinder in den vor und betet für sie und legt ihnen die Hände auf. Es ist was Besonderes, es ist was anderes, als wenn ich nur sage, ja, geh mit Gott Segen. Also es ist was Besonderes und in der Bibel gibt es einen Haufen Stellen, wo die Hände im Spiel sind, da geht ein besonderer Segen aus, wenn man es im Namen Gottes macht. Wir lesen in Lukas 11, Vers 13. Und wir haben die Zusicherung von Gott, dass wir, wenn wir ihn darum bitten, um den Heiligen Geist, dass er es nicht verwehren wird. Und wir lesen da in Lukas 11, Vers 13, und da steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also es liegt an euch, ihr müsst es wollen, ihr müsst es zulassen. Also ich kann nicht über euch verfügen. Warum brauche ich den Heiligen Geist überhaupt? Wir haben schon vorhin gelesen, den Missionsbefehl. Ich brauche den Heiligen Geist, damit ich den Missionsbefehl erfüllen kann. Damit ich die Dinge tun kann, die mir Gott auflegt. Und es ist ein Unterschied, ob ich was mit halber Kraft mache oder mit ganzer Kraft. Also wenn ich mit meinem Auto nach Hamburg fahren möchte und ich habe nichts im Tank drin, dann wird es schlecht ausschauen. Aber ich brauche einen vollen Tank, damit ich hinkomme, damit ich auch bis zum Ziel komme. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn ich mit dem Heiligen Geist arbeite, dann kann ich sicher sein, ich kann was ausrichten und ich habe Vollmacht. Ich habe wirklich Vollmacht damit. Und wenn der Werner vorhin gesagt hat, ich kann dem Satan gebieten, ich habe die Vollmacht von Jesus, habe ich, dass ich gebieten kann. So passiert auch was. Und ich kann auch in die Welt gehen. Und wir lesen es auch sicher in der Apostelgeschichte 1, besonders, also ich lese mal 6 und 8 bis 8, da steht, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er, es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis an die Enden der Erde. Also, ihr werdet die Kraft bekommen. Und die Jünger, die hatten ganz andere Ziele. Aber Jesus sagt, es gibt wichtige Sachen wie Regierung übernehmen oder sowas. Ihr werdet die Macht, die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Und wir dürfen uns jetzt nicht allein auf diese Macht oder Kraft versteifen. Wenn wir das hebräische Wort für Geist anschauen, das heißt Ruach, da gibt es ein schönes Lied da, das werdet ihr kennen, und es umschreibt Dinge wie Luft, Hauch, Kühle, Wind, Odem, Eifer, Gedanken. Also es ist was Unfassbares für uns, etwas Unfassbares, gell? Der Heilige Geist kommt, der kommt einfach. Und wir können es da nicht so packen, wie wir wollen gerne. Und er lässt sich auch nicht so gebrauchen, wie wir lustig sind. Ja? Wir müssen da Respekt haben davor. Und die Kraft durch den Heiligen Geist, der den Heiligen Geist gibt, beschränkt sich nicht nur auf außergewöhnliche Stärke. Es bedeutet auch, dass wir in vielerlei Dingen die Kraft kriegen und auch die Stärke, um den Missionsbefehl auszuführen. Er wird uns Mut geben für unsere Arbeit. Er wird uns Kühnheit, Zuversicht geben, Einsicht. Und ich möchte nur ein kleines Beispiel sagen. Ich hatte einen Schwiegervater und der mochte sehr gern den Alkohol. Und es waren noch andere Dinge, aber es war sehr schlimm. Gell? Und er wohnte weit draußen, einsam an einem Haus. Und die Nachbarn, die waren ungefähr so 500 Meter weg von ihm. Und er hat immer recht viel getrunken und er stand da immer auf dem Balkon und hat geschrien. Und die Nachbarin, das war eine Bäuerin, die hat uns immer angerufen, hat gesagt, ihr müsst wieder mal kommen, euer Vater, der schreit, als wenn der Satan dabei wäre. Und damals meine Frau, die war da überfordert und hat gesagt, ich fahre da hin und ich bin hingefahren und bevor ich ausgestiegen bin, hat gesagt, Jesus, hilf mir, gib mir den Heiligen Geist, damit ich da irgendwie rankomme oder was machen kann. Ich weiß nicht wie, aber ich bin auf dich angewiesen. Und ich bin dann rauf und ich habe die Tür aufgemacht und er war lammfromm. Gell? Ich habe gesagt, was ist denn hier los? Gell? Und das ist mir ja später gekommen, was da los war. Durch das Beten war die Situation entschärft. Gell? Und es war nicht nur einmal, ich habe das jedes Mal so gemacht. Und jedes Mal habe ich gewusst, ich muss vorher beten. Ich muss vorher beten, damit ich die Kraft kriege und auch die Weisheit, wie ich damit umgehe, mit so einem Menschen. Und der Heilige Geist hat mich nie im Stich gelassen. Er war da. Er hat mir die richtigen Worte gegeben und auch die Atmosphäre geschaffen. Also es ist ein ganzes Paket, was da mitgeliefert wird, um manche Situationen zu meistern. Und ich möchte nur ermutigen, vor schwierigen Situationen, egal was, betet einfach. Betet zu Jesus um den Heiligen Geist, dass er euch erfüllt. Und ihr werdet euch nicht enttäuschen. Und ihr werdet manche Situationen meistern, wo euch wundert, wow, was ist da los? Und wir werden die Dinge auch brauchen, wenn wir unseren Missionsbefehl ernst nehmen. Also, dass wir von Jesus erzählen. Und wenn du an Jesus Christus als deinen Erlöser glaubst, kannst du die Kraft des Heiligen Geistes an deinem Leben erfahren. Und wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, also der Heilige Geist ist ja was Ordentliches. Gell? Wenn wir nur mal in 1. Mose 1, Vers 2 lesen, da steht, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Geist Gottes, man muss sich mal vorstellen, was damals für ein Chaos war. Aber der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und dann war Ordnung. Wir lesen da später, und was heißt, und es war wunderbar, es war schön und es war in Ordnung. Also wo der Heilige Geist ist, da ist kein Chaos. Also Heilige Geist und Chaos, das geht nicht. Also achte drauf. Und wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt mit Kraft, dann wird auch in mein Leben Ordnung kommen. Und ich werde so manche Dinge in meinem Leben damit meistern können. Wenn ich manche Laster habe, oder egal, Rauchen oder was es alles gibt, ja, das wisst ihr selber. Wenn ich den Heiligen Geist einlade, dann wird er Ordnung schaffen in mir. Ich werde die Kraft kriegen, Ordnung zu schaffen. und manche Situationen zu meistern. Und auch wenn es aussichtslos sind, wenn sagen, ach, das geht nie, das, da kommst du nie weg davon. Stimmt nicht. Es geht. Ich ermutige euch dazu, es geht. Und Jesus hat mit der Kraft des Heiligen Geistes einiges bewirkt. Er hat Krankenheilung gemacht, er hat manche Dinge, der hat Menschen mutig gemacht, hat die Mutlosigkeit genommen, hat Menschen von Dämonen befreit, mit dem Heiligen Geist, wie er ihn bekommen hat, bei der Taufe. Und Jesus sagt, wir werden Größeres tun. Und das soll man ernst nehmen. Und der Apostel Paulus ermahnt uns, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Und das deutet hin, dass der Geist, Heilige Geist, Gefühlsregungen hat, wie nur Personen haben. Der Heilige Geist ist eine Person, weil er wie eine Person handelt, wie wir schon gehört haben. Also es ist nicht irgendwas, der Heilige Geist ist eine Person, der handelt in uns und wir dürfen den Heiligen Geist nicht betrüben. Das ist nicht gut für uns. Also wenn wir uns da ausstrecken, soll man darauf achten, wenn wir den Heiligen Geist bekommen und wir sollen uns ausstrecken, dann werdet ihr die Kraft empfangen. Wir können Jesus darum bitten, jeder von euch. Habt keine Angst davor. Der Heilige Geist ist milde, gütig und alles. Es ist ein herrliches Gefühl. Dankeschön. Amen.